18:20, Sie hören das Abendjournal im Kontrafunk. Es ist ein Abend, der eigentlich der leichten Unterhaltung gehört. Smoking, Abendkleid, ein bisschen Spott über die Mächtigen. Das berühmte White House Correspondents Dinner in Washington. Journalisten, Politiker, Prominenz, ein Schaulaufen der Hauptstadtelite. Und mittendrin der amtierende US-Präsident Donald Trump. Aber plötzlich kippt die Stimmung. Schüsse, Chaos, Sicherheitskräfte stürmen die Lobby, ziehen Waffen, bringen den Präsidenten in Sicherheit. Ein bewaffneter Mann, ausgerüstet mit Pistole und Messern, wollte offenbar genau diesen Abend nutzen, um ein Attentat zu verüben. Es ist schon der dritte Versuch, Donald Trump umzubringen. Drei Attentatsversuche auf einen amtierenden Präsidenten und trotzdem wirkt die öffentliche Reaktion erstaunlich routiniert, fast abgeklärt. Besonders in der Kritik der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die ARD spricht von schussähnlichen Knallgeräuschen. ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen nennt das Chaos Verunsicherung. Und auch aus der Politik kommen schräge Töne. Aussagen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann sorgen für scharfe Kritik, selbst aus den eigenen Reihen. Über all das spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Colin McMahon. Colin, fangen wir mal vorne an. Was ist eigentlich dieses White House Correspondents Dinner für eine Veranstaltung?
Ja, das ist über 100 Jahre alt. Das geht auf das Jahr 1914 zurück, als die Korrespondenten eine Vereinigung gründeten und angefangen haben, jedes Jahr ein Dinner auszurichten. 1921 kam dann der Präsident dazu, Woodrow Wilson damals, und hielt eine Rede. Und seitdem sind die Präsidenten dort auch gern gesehene Gäste. Das Ganze kam vor allem auf die öffentliche Aufmerksamkeit unter George Bush, als der Komiker John Stewart eigentlich angefangen hat, auf diesen Dinners den Präsidenten vor versammelter Mannschaft zu verulken und zu roasten. Das war damals wirklich fast der Anfang des Widerstands gegen den Irakkrieg, das ja damals zuerst eigentlich von allen Amerikanern unterstützt wurde und dann immer mehr unbeliebter wurde. Und das hat auf diesem Korrespondentendinner eigentlich angefangen. Und Donald Trump hat damit auch eine gemischte Geschichte. 2011 wurde er von Barack Obama wahrscheinlich über Kollegen von der Washington Post eingeladen, zu einer Zeit, als Donald Trump noch nicht politisch engagiert war, aber der hatte sich geäußert zum Geburtsstatus von Barack Obama, ob Obama überhaupt in den Vereinigten Staaten geboren wurde, ob er überhaupt sozusagen fähig war, Präsident zu werden, rechtlich. Und Barack Obama hat ihn dann schön mitten im Saal am zentralen Tisch platziert und angefangen, ihn zu roasten. Auch der Komiker Judd Apatow, der die Moderation gehalten hat, hat Donald Trump auch auf die Schippe genommen. Und man sah also förmlich, wie Donald Trump immer wütender wurde. Und viele sagen, dass das der Moment war, als Donald Trump sich entschieden hat, Präsident zu werden, um es Barack Obama zu zeigen. Und er war auch seitdem nicht mehr auf diesem... Er war auch seitdem nicht mehr auf diesem Korrespondentendinner. Und am Samstag war eben das erste Mal und dann passiert sowas.
Okay, und wenn dann der US-Präsident da ist, dann gehe ich davon aus, das Sicherheitsniveau ist extrem hoch, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das Problem ist, dass das Hilton Hotel, wo die White House Correspondents Association eben dieses Dinner abhält, ist ein ganz normales Hotel mit 1100 Zimmern. Und da sind ganz normale Gäste, unter anderem auch der Attentäter, eingecheckt gewesen. Das heißt, es wurde nur im Kellerbereich eigentlich kontrolliert. Viele sagen jetzt nachher, warum wurde das ganze Hotel nicht gesperrt oder warum wurden nicht alle Koffer durchsucht? Aber das ist natürlich ein fundamentaler Eingriff in die Grundrechte. Man kann nicht einfach anfangen, in Hotels Türen aufzubrechen und Zimmer zu durchsuchen oder Koffer von 1100 Gästen zu scannen. Das wird man sich überlegen müssen. Es gibt Trump natürlich auch recht mit seiner Idee, einen richtigen Ballsaal im Weißen Haus zu bauen. Und da wird sich sowas vielleicht in Zukunft vermeiden lassen.
Das heißt also, der Täter ist vorher wahrscheinlich nicht durchgecheckt worden. Was wissen wir denn über den Täter und was wissen wir konkret über die Pläne, die er hatte?
Cole Thomas Allen aus Los Angeles, aus Torrance im Süden von Los Angeles, ist 31 Jahre alt, eigentlich Ingenieur, Computerprogrammierer. Er hat sich als Programmierer für Computerspiele durchgeschlagen und wurde dann auch Lehrer und wurde sogar als Lehrer ausgezeichnet. also ein schlauer Kopf, der aber sich wohl in letzter Zeit zunehmend radikalisiert hat und dann diesen Entschluss gefasst hat, den Präsidenten anzugreifen und wohl mit der Bahn den ganzen Weg aus Los Angeles nach Washington gefahren, über Chicago, was in Amerika sehr ungewöhnlich ist. Da brauchst du 3 Tage ungefähr. Normalerweise fliegt man ja in Amerika. Vielleicht wollte er seine Waffen nicht durch die Security im Flughafen einchecken oder vielleicht hat er Flugangst, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall war es schon mal eine ungewöhnliche Anreise. Und dann hat er sich am 24. in dieses Zimmer eingecheckt und hat da sozusagen auf den Samstag gewartet und fuhr mit dem Aufzug vom 10. Stock ins Erdgeschoss und lief dann im Sprint auf die Security-Checkpoints zu und stürmte dann durch, aber konnte sehr schnell von dem Secret Service abgefangen werden. Und man weiß nicht, ob er gestolpert ist oder ob er zu Fall gebracht wurde. Er wurde nicht angeschossen, obwohl man 5-mal auf ihn geschossen hat. Er auch mehrmals auf die Sicherheitsbeamten geschossen hat. Aber dort scheiterte er schon mal an der Außen-Security. Und dann wurde nur noch der Saal evakuiert.
Kommen wir mal zur Berichterstattung hierzulande. Immerhin, dass er klimaneutral angereist ist, habe ich noch nicht gehört. Aber ganz ehrlich, nehmen wir zum Beispiel mal die Rolle von ZDF-Korrespondent Elmar Thewesen. Wie hat er zum Beispiel diesen Fall dann im ZDF geschildert?
Ja, das war das Frappierende. Elmar Thewesen hat sich ja schon beim Tod vom konservativen Kommentator Charlie Kirk nicht mit Ruhm bekleckert, als er eklatante Fake News verbreitet hat und behauptet, Charlie Kirk hätte zur Steinigung von Homosexuellen aufgerufen, zur Diskriminierung von Schwarzen und sowas. Er musste sich dann auch öffentlich entschuldigen. Es war auch im Gespräch, ob man sein Visum entziehen sollte. Der ehemalige Botschafter Richard Grenell hatte sowas angedeutet. Thewesen ist also schon berüchtigt für seine Ausfälle. Nun hat er diesen Gelegenheit genutzt, um Donald Trump zu unterstellen, er würde die Demokratie in Amerika aushebeln wollen. Er würde diesen Vorfall jetzt nutzen, um gegen die Demokratische Partei vorzugehen, um sozusagen eine Militärregierung einzurichten, das US-Militär im Inland einzusetzen, hat er gesagt. Möglicherweise auch bei den Zwischenwahlen, um die demokratische Opposition einzuschüchtern. Also wenn man jemand gerade versucht hat, den Präsidenten umzubringen, dann dem Opfer das zu unterstellen, er würde irgendjemanden einschüchtern wollen, ist schon wirklich ein starkes Stück.
Jetzt kennen wir Elmar Thewesen so, wie er ist. Dass er kein Donald-Trump-Freund ist, wissen wir nun wirklich. Aber auch in anderen Medien ist es ja offenbar schwer gefallen, diese Taten klar einzuordnen. Was glaubst du, woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass sie eigentlich einer Meinung sind mit diesem Attentäter. Also wenn man sein Manifest liest, er hat es ja relativ eindeutig gesagt, dass er es auf den Präsidenten abgesehen hat. Er unterstellt dem Präsidenten erstmal ein Serienvergewaltiger und Pädophiler zu sein. Also hat sich da wohl zu tief in die Epstein-Akten eingelesen. Obwohl, ich habe ja selber ein Buch darüber geschrieben. Also es gibt keinerlei Hinweise, dass Donald Trump irgendwas mit kleinen Kindern gemacht hat, auch nachdem wir diese vielen, vielen Akten erhalten haben von der Regierung. Also wie man auf sowas kommen kann, ist immer noch ein Rätsel. Aber da gibt es links wie rechts Leute, die davon überzeugt sind, dass Donald Trump Teil eines pädophilen Rings ist. Dann hat er ihm unterstellt, ein Genozid zu betreiben, wahrscheinlich in Gaza und in Mädchen getötet zu haben, wahrscheinlich diese Mädchenschule im Iran, die immer noch nicht aufgeklärt ist. Also es sind klassische linke Anti-Trump-Argumentationen. Das ist im Prinzip ja genauso wie unsere Reporter ticken. Die denken das im Prinzip auch. Und viele Leute, die den öffentlich-rechtlichen Long-Tagesschau leiden, wie man sagt, werden wahrscheinlich, wenn man sie auf der Straße fragt, nach diesem Attentat, ja, werden in Deutschland sagen, ja, schade, dass es nicht geklappt hat. Ne? Das ist einfach, wie die Medien hier diese Präsidentschaft framen.
Allerdings gab es glücklicherweise eben auch Kritik, auch aus der Politik, zum Beispiel an Aussagen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Worum geht es da genau? Da gibt es ja massiv Kritik sogar aus der eigenen Partei.
Ja, die Rüstungslobbyistin Agnes Strack-Zimmermann, die scheint die Öffentlichkeit zu suchen und hat Donald Trump vorgeworfen, seine brutalen Aussagen Gruppen und Einzelpersonen gegenüber seien so unterirdisch, dass man sich nicht mehr zu wundern braucht, dass bei diesen verbalen Exzessen schreckliche Taten folgen. Also Trump ist im Prinzip selber schuld, dass man versucht, ihn umzubringen, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann selber auch brutale Aussagen getätigt hat. Das scheint ihr nicht so klar zu sein. Also sie will wahrscheinlich nicht zu Gewalt gegen sich selber aufrufen. Sie hat zwar das Attentat grundsätzlich verurteilt, und schob die Schuld eher auf den leichten Zugang zu Waffen in den USA, wobei weder in Los Angeles noch in Washington DC der Zugang zu Waffen leicht ist. Also in Kalifornien herrschen Waffengesetze, die sind eigentlich vergleichbar mit denen in Deutschland. Das ist sehr schwer, vor allem in Los Angeles eine Waffe zu kaufen. Der Schütze, der musste wohl auch einem Schießverein beitreten. Aber sie hat sich im Prinzip ein bisschen dafür entschuldigt oder versucht, das zu relativieren. Aber man sieht schon, wessen Geisteskind diese Frau ist.
Schauen wir nochmal auf die USA. Was glaubst du, was für Auswirkungen kann solch ein Zwischenfall, wie es die Öffentlich-Rechtlichen nennen, ein Attentat, wie wir es nennen, denn zum Beispiel auf kommende Zwischenwahlen haben?
Ja, also Donald Trump kandidiert ja nicht. Also seine Zeit ist vorbei. Er muss jetzt nur noch schauen, dass er überlebt bis 2028. Er scheint ja auch irgendwie Klopfer auf Holz einen gesegneten Stern zu haben in solchen Sachen. Das ist ja schon im Prinzip das vierte Attentat auf ihn. Die Geschichte in Butler, wo sein Ohr angeschossen wurde. Dann der Ryan Ruth, der ehemalige ukrainische Freiwillige, der in Mar-a-Lago auf der Lauer lag und im Februar hat ein Mann mit einer Schrotflinte und einem Benzinkanister auch versucht, Mar-a-Lago zu stürmen. Trump war zwar nicht da, aber seine Absicht war klar. Und das ist jetzt im Prinzip das vierte ernsthafte Attentatsversuch auf Donald Trump. Und man kann nur hoffen, dass das noch weiterhin sein Schutzengel so wachsam bleibt. Aber für die Midterms wird das insofern einfach zur Polarisierung beitragen. Die Republikaner sagen, bitte hört einfach auf unseren Präsidenten zu schießen. Die Republikaner und die Rechten sagen, die ganze Gewalt geht von links aus. Dieser Luigi Mangione, der einen Krankenversicherungsvorstand erschossen hat auf offener Straße in New York, wird ja quasi als Held gefeiert unter den Linken. Auch sowas wie die Ermordung von Charlie Kirk wird durchaus irgendwie wohlwollend begrüßt auf der linken Seite. Sogar Angriffe auf Demokraten wie Josh Shapiro oder die Abgeordnete Melissa Hortman in Michigan gingen von Linken aus, denen diese Demokraten nicht radikal genug waren. Also man sagt auf der rechten Seite, dass wir wirklich ein Gewaltproblem von links haben. Und auf der linken Seite sagt man sich, entweder war das Attentat fingiert oder schade, dass es nicht ihn getroffen hat.
Wenn auf einen Präsidenten geschossen wird, dann geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Wahrheit. Und die beginnt damit, Dinge klar zu benennen. Danke für diese Einordnung an meinen Kollegen Colin McMahon. Und in 3 Minuten geht es bei uns weiter. Die Regierung, die wirkt nämlich angeschlagen. Streit, Reformstau, Absturz in den Umfragen. In der Koalition brodelt es, in der CDU wächst der Druck, die SPD zweifelt schon offen am Kurs. Ist das noch Führung oder schon der Anfang vom Ende? Gleich hier im Kontrafunk.